Einen schönen guten Tag, Herr Lochthofen. Ich begrüße Sie zum Espresso-Plausch. Geht's Ihnen gut?
Ich freue mich, Sie zu hören. Ja, ich bin eigentlich ganz gut von den Bergen wieder abgestiegen und es war sehr schöner Schnee. Also die Dolomiten sind ja wirklich eine sehr schöne Gegend. Südtirol, also zu empfehlen, immer wenn man den Kopf frei bekommen will.
Nicht so gut geht's ja der SPD, der ältesten Partei in Deutschland, so eine, ja, mit großen Verdiensten. Jetzt liegt sie fast am Boden, sagen die einen, und dann machen auch noch Zeitungsleute, wie heute in der TA zu lesen, treten auch noch nach mit bösen Karikaturen. Da geht's natürlich auch um die Thüringer SPD. Wie ist denn der Zustand der SPD? Kann die sich wieder rappeln oder hat sich der Fall erledigt?
Ach, man kann sich natürlich auch in eine Psychose hineinreden. Das ist in der Medizin ja nichts Außergewöhnliches. Schauen Sie mal, wir haben seit 14 Jahren in diesem Land Wachstum, Aufschwung. Das ist angesichts der Krise, denken Sie an die Finanzkrise, wo wir ja vor dem Abgrund standen weltweit. Ist schon wieder vergessen natürlich, aber es ist schon bemerkenswert. Ich glaube, in der ganzen Geschichte Deutschlands der Neueren seit der Mitte des 19. Jahrhunderts hatten wir zwei, drei solche Phasen gehabt. Die letzte war das Wirtschaftswunder, da waren alle begeistert und reden ja heute noch mit Bewunderung dann darüber. Selbst hier im Osten haben das ja mit Neid am Bildschirm dann später verfolgen können, wie das war mit dem Wachstum und der Entwicklung und dem Wohlstand. Ach, ich zweifle manchmal an den Menschen, ob sie wirklich bei Verstand sind und verstehen, was eigentlich um sie herum passiert. Und seit der Wahl von Donald Trump als Präsident noch weniger. Das heißt, ich glaube, viele wollen betrogen werden und wollen nicht wirklich ernsthaft sich mit den Dingen beschäftigen. Und so ist es auch in Deutschland. Es geht uns nicht schlecht. Es geht uns nicht schlecht. Und es gibt natürlich aber auch viele Menschen, die zu wenig von dieser Entwicklung abbekommen haben. Um die müssen wir uns kümmern. Da ist die SPD dafür traditionell die Partei. Und sie hat ja auch einiges bei diesen Gesprächen durchgesetzt. Sie kann es nur nicht rüberbringen und alle reden und quatschen dazwischen. Und dann kommt noch dieser, ja, Mann fürs Grobe, Herr Dobrindt, erzählt irgendwas von Zwergen. Und schon sind alle wieder in diesem Trott der Meckerei und des Zerredens. Also ich glaube, da ist die ganze Gesellschaft im Augenblick ein bisschen in der Schieflage.
Hm. Liegt es aber nicht auch vielleicht daran, dass die Positionen nicht klar sind, der Streit, die politische Auseinandersetzung, das Ringen und auch der Kampf für was oder gegen etwas hat doch die Gesellschaft, die Zivilgesellschaft erst vorangebracht. Wenn aber alles aufweicht und sich in der Mitte trifft, ist doch klar, dass es dann die rechten Ränder stark werden und dass wir keine echte politische Auseinandersetzung mehr haben. Hat da nicht die SPD auch dazu beigetragen?
Nein, nein, so einfach sind die Dinge nicht. Wir diskutieren ja schon die ganze Zeit darüber, ob diese große Koalition nun ein Elend ist oder vielleicht doch ein Glücksfall für dieses Land. Natürlich wollen die extreme Politik haben und vieles in der Vergangenheit ist ja weggeräumt. Wir kämpfen ja nicht mehr für den 8-Stunden-Arbeitstag, der ist erreicht. Das heißt, wenn es heute darum geht, die Rente zu sichern, dann möchten wir sie auf einem bestimmten Niveau sichern, nicht einfach nur, dass Menschen Rente bekommen. Das hat zum Beispiel die SPD ja auch ziemlich klar dort durchgesetzt, denn die Tendenz war in eine andere Richtung unter der Union. Das heißt also, ich glaube, es ist mehr auch ein großes Problem, deutlich zu machen, den Wert, den wir im Augenblick haben. Und in der SPD ist niemand da, der das griffig formulieren kann, der das tatsächlich nach vorne bringen kann. Die lassen sich so schnell auch, schlecht reden und machen das gerne und fühlen sich als Opfer. Das ist das Dilemma in dieser ganzen Geschichte. Das, was in diesem Land erreicht worden ist, ist nicht so schlecht. Das heißt, alle, die Extreme haben wollen, die auch davon reden, dass man im Parlament unbedingt extrem reden muss, damit man es deutlicher hört, das ist alles Unsinn. Es geht ja um die Lösung von Aufgaben. Es geht darum, zum Beispiel hier im Osten die Altersarmut aufzuhalten und etwas dagegen zu tun. Das steht in diesem Papier, nur keiner will es hören, keiner will es lesen. Und natürlich ist so ein Sondierungsgespräch die eine Sache, eine Koalitionsgespräch eine andere. Es ist klar, dass nochmal im Detail, aber auch bei manchen Sachen etwas gröber nochmal geredet werden muss. Aber das wird mit einer Aufgeregtheit begleitet, da muss ich sagen, sehr unreif alles.
Hm. Sie sagen also, die Sondierungsgespräche und die Ergebnisse, die da die SPD durchgesetzt hat, sind gar nicht so schlecht. Höre ich das richtig raus?
Ja, schauen Sie sich mal in Europa und in der Welt um. Geht es uns denn wirklich schlecht? Wovon reden wir die ganze Zeit? Ich glaube, viele Menschen haben die Maßstäbe verloren einfach und reden sich in einen Frust, in so eine Raserei fast hinein. Natürlich bin ich davon überzeugt, dass das Papier, was die Große Koalition vorgelegt hat, deutlich besser ist als das von Jamaika. Jamaika war nur anders, hat anders gerochen, hat ein paar andere Gesichter gehabt. Das meinen schon die Leute, das sei ein toller Erfolg. Nein, das ist Unsinn. Und es ist doch klar, wenn die SPD nicht in die Regierung geht, wird es vielen Menschen im Osten einfach schlechter gehen. Das ist doch also offensichtlich. Also kann man sich darüber erregen, dass das, sage ich mal, nicht sehr sexy ist, weil die handelnden Personen nicht gerade sexy sind. Aber entschuldigen Sie bitte, ich verweise noch einmal auf Amerika. Da ist ein Mann, der ist von sich sehr überzeugt, dass er sexy ist. Aber das möchte man doch hier nicht haben.
Wenn Sie unbedingt über Trump reden wollen, ich wollte es ja vermeiden, aber was der wieder abgelassen hat, also das ist ja der Typ, da fällt mir wenig ein, außer, dass er ein Dreckskerl ist.
Ja, Beschimpfungen reichen uns ja
natürlich nicht.
An der Stelle nicht weiter. Wir können es machen, das hilft uns ja auch ein bisschen selber, vermittelt uns das Gefühl, dass wir jetzt endlich mal was gesagt haben. Mich interessiert das, was dahinter passiert. Also das heißt, die Menschen haben ihn ja gewählt. Abgesehen vom amerikanischen Wahlsystem, das ein bisschen komisch ist. Die Mehrheit hat natürlich ihn nicht gewählt, aber die Mehrheit der Wahlmänner. Es ist an diesem Fall exemplarisch klar, dass die viele, viele Menschen da draußen, die meckern, die unzufrieden sind, nicht die Wahrheit hören wollen. Sondern sie möchten gerne auf süße Weise betrogen werden. Denn dass Donald Trump ein Betrüger ist, das ist offensichtlich. Also er kann vieles von dem nicht machen oder wenn er es macht, ist genau das Gegenteil von dem, was er verkündet hat. Schauen Sie seine Steuerreform. Die nützt ihm persönlich selbst am allermeisten und seinen Milliardärsfreunden und nicht den, in prekären Verhältnissen lebenden Arbeitern vielleicht in Detroit. Das ist die Situation. Die haben ihn trotzdem gewählt. Die werden ihn auch höchstwahrscheinlich nochmal wählen, weil sie sagen, da war der Widerstand in Washington zu groß, das Establishment will nicht weichen, der Mann ist gut, wir werden ihn wieder wählen. Das heißt also, wir müssen uns ja darauf einstellen, dass wir ihn noch viel länger ertragen müssen. An diesem Exemplar, dieser Geschichte zeigt sich exemplarisch. Es ist ein Märchen, ist, dass Menschen da draußen, wenn man es ihnen vernünftig erklärt, auch das Vernünftige verstehen. Nein, sie folgen Emotionen, sie folgen Vorurteilen, die sie haben. Und wenn die bedient werden, den wählen sie dann. Umso enttäuschter sind sie hinterher und wählen dann den nächsten Irren, sage ich mal auf gut Deutsch. Das ist das Dilemma, in dem wir uns befinden. Deutschland ist noch nicht so weit wie Amerika. Wir haben noch Chancen, das sozusagen abzuwehren. Aber es gibt schon viele Menschen, ich glaube im Osten mehr als im Westen sogar, die auf diesem Weg sind.
Das klingt ziemlich resignativ. Herr Lochtrum, ganz kurz die Frage. Glauben Sie denn, dass Emanzipation, Aufklärung, Bildung noch was hilft? Wenn Sie sagen, die Menschen wollen doch betrogen werden, sagen Sie, es hat keinen Zweck oder lohnt es sich dafür zu kämpfen? Für Aufklärung, Emanzipation, Bildung, die Leute zu selbstständig denkenden und handelnden Menschen sich da irgendwie gegenseitig voranzubringen?
Ich glaube selbstverständlich, dass man kämpfen muss. Erstens bin ich ein Kulturoptimist und kein Kulturpessimist. Das heißt, es geht auch im Osten von Jahr zu Jahr besser. Das heißt, unsere Situation ist heute eine ganz andere als Mitte der 90er Jahre. Eigentlich müssten die Leute ja aufatmen und sagen, Mann, das Gröbste haben wir geschafft. Jetzt müssen wir nochmal zusehen, dass wir die Parteien dazu bringen, dass sie auch, was die sozialen Dinge anbelangt, tatsächlich etwas tun. Es ist viel zu tun. Dann wählen sie aber seltsame Wahlkonstellation. Das heißt, an der Wahlurne verlässt sie da die Vernunft. Darüber müssen wir sprechen, darüber versuchen wir ja auch hier bei Ihnen in der Sendung ein bisschen Aufklärung zu erzeugen. Ob uns das gelingt, ich habe manchmal die Befürchtung, uns hören Menschen zu, die ohnehin schon klug sind. Das freut mich dann natürlich sehr, dass wir die Klugen versammeln, aber da draußen gibt es jede Menge Menschen, die da nicht mitkommen an dieser Stelle. Schauen Sie mal die ganze Debatte jetzt zwischen dem Scheitern der Jamaika-Gespräche und den Sondierungsgesprächen der SPD. Im Wesentlichen haben wir uns über den Zuzug von Familien unterhalten, von Flüchtlingen. Wichtiges Thema, gar keine Frage, aber wenn Sie mich jetzt fragen, was für die neuen Bundesländer oder für die sozial Schwächeren in Deutschland wichtig ist, die ja oftmals extrem wählen, ich glaube nicht, dass das ihr wichtigstes Thema ist. Da gibt es 5, 6 andere, die wichtiger sind. Aber die spielten eine untergeordnete Rolle, weil plakativ der rechte Mainstream im Augenblick die Öffentlichkeit beherrscht, nicht die berühmten 68er, die sind alle schon in Rente. Das ist alles Unsinn. Das heißt, wir haben es mit Neoliberalismus und dem rechten Mainstream zu tun, der uns Themen aufdrückt, die langfristig auch für die Gesellschaft nicht so entscheidend sind, wie die Dinge, die angepackt werden müssen. Da versucht die SPD ein bisschen was reinzubringen. Ich bin sicher, wenn die Verhandlungen scheitern, wird sie bei Neuwahlen, auf die es dann hinausläuft, noch viel schlechter abschneiden, als sie es in 4 Jahren täte, wenn sie mitregiert. Da hat sie nochmal die Chance, in 4 Jahren etwas zu tun. Die sollen mal nicht so hasenfüßig sein. Die Angela Merkel ist ja nicht, ein Superfrau, der da alles kann, ja. Das heißt also, da müssen Sie einfach mal langsam mal ein bisschen Selbstvertrauen fassen. Aber das gelingt Ihnen im Augenblick sehr schwer.
Wenn sich die Rechten in ganz Europa versammeln, bräuchte es nicht da auch einen Gegenpol einer emanzipierten Gegenbewegung? Man kann sie links nennen, man kann sie alternativ nennen, aufgeklärt nennen, wie auch immer. Braucht es das nicht?
Ja, wir haben sie ja im Prinzip. Schauen Sie mal, in Thüringen regiert sie ja. Die linke Gegenbewegung, also Rot-Rot-Grün, mit mehr oder weniger Erfolg. Es ist von Anfang an nicht zu erwarten gewesen, dass allein ein Regierungswechsel an so einer Stelle die Dinge total anders macht. Nein, glücklicherweise ist auch ein Land Thüringen oder die Bundesrepublik so stabil, dass sie auch vertragen kann, wenn Leute mit ja zum Teil unausgegorenen Ideen an die Spitze kommen. Das wird abgeschliffen, das wird auch in den Parteien abgeschliffen. Die Linke heute ist ja eine ganz andere Partei, als sie in den 90er Jahren gewesen ist oder vielleicht die K-Gruppen im Westen in den 80er Jahren. Das heißt, glücklicherweise werden die Leute auch vernünftiger und versuchen natürlich, das, was aus Ihrer Sicht ist, wichtig durchzusetzen, aber nicht mit der Brechstange. Insofern, ich glaube nicht, dass das, sage ich mal, tatsächlich die Entwicklung sein wird. Im Prinzip haben wir ja das Gegenteil erlebt. Die SPD war die linke Partei in der Bundesrepublik, ist herzlich zerlegt in drei Teile. Und der Kern der SPD schrumpft immer weiter. Ja, wir müssen ja damit rechnen, falls es zu Neuwahlen kommt, dass sie nur 15% hat. Dann ist sie eine Kleinpartei unter anderem. Wenn sie nicht klug jetzt vorgeht, im Augenblick sehe ich aber an der Basis nicht viel Klugheit.
Dann warten wir ab, wie die SPD-Basis entscheidet und werden dann vielleicht nächste Woche, vielleicht auch in zwei Wochen darüber sprechen.
Naja, wir werden ja schon am nächsten Montag sprechen. Mhm. Am Sonntag fällt ja die oder jene Entscheidung. Ja,
das werden wir besprechen.
Natürlich ist da Sachsen-Anhalt und Thüringen nicht so wichtig. Wir sind ja nur wirklich, also was die SPD anbelangt, ist marginal von der Mitgliederzahl und von der Bedeutung. Aber in NRW wird schon rund gehen.
Das werden wir besprechen. Ich bedanke mich bei Sergei Lochthofen, wünsche eine angenehme Woche und danke fürs Gespräch.
Ich hoffe, wir hören uns am nächsten Montag wieder.
Tschüss.